Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Eine der wenigen Sachen, die man nicht im Netz machen kann, ist das Essen. Definitiv nicht. Das muss man in den Mund nehmen und in der Hand haben. Aber unabhängig vom finalen Akt, also dem eigentlichen Essen, ist alles drumherum, was das Essen angeht, natürlich wie alles andere auch immer mehr von der Digitalisierung geprägt. Fotos im Netz, das ist klar. Rezepte im Netz, die ich dann mit ein paar Klicks auch schon direkt als komplette Zutatentüte vor meine Tür bekomme, das gibt es auch. Und dazu natürlich Küchen und Kühlschränke, die auch immer schlauer werden. Unsere Esskultur ist durch das Netz so vielfältig geprägt, dass es mittlerweile leicht ist, Bücher darüber zu schreiben. Olaf Deininger hat es getan. Seit heute gibt es Food Code, wie wir in der digitalen Welt die Kontrolle über unser Essen behalten. Er ist einer der beiden Autoren. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Wenn wir sagen in Ihrem Buch, wie wir die Kontrolle über unser Essen behalten, heißt das, wir haben sie schon verloren?
Teilweise ja. Wir sehen eine Gesellschaft und eine Wirtschaft, die sehr stark im Übergang ist, die immer stärker von neuen Technologien geprägt ist. Und diese Technologien greifen natürlich auch relativ tief in die Gesellschaft ein und führen dazu, dass wir uns da genau darüber Gedanken machen müssen.
Was ist ein Beispiel? Die digitalisierte Küche, der schlaue Kühlschrank?
Das sind zwei Beispiele. Wir sehen aber auch, wenn wir einen Schritt zurückgehen, sehen wir, dass sich die gesamte Lebensmittellieferkette digital immer stärker integriert und dass in jeder Station dieser Lieferkette oder dieser Produktionskette Daten abgegeben werden, die permanent verarbeitet werden und sich auf die Art diese Lieferkette digital schließt. Und wie immer bei Technologie beinhaltet das auf der einen Seite eine Chance, zum Beispiel auf weniger Lebensmittelverschwendung. Auf der anderen Seite beinhalten Daten aber auch die Möglichkeit von Datenüberwachung, von Datenmissbrauch, Diskriminierung und so weiter. Und an diesem Punkt befinden wir uns gerade im Übergang zu zum Beispiel künstlicher Intelligenz.
Und ist schon klar, in welche Richtung dieser Übergang läuft? Also eher die guten Seiten, zum Beispiel, dass ich genau weiß, wo meine Lebensmittel herkommen, oder eher der Kühlschrank, der mich ausspioniert? Oder beides?
Das sind beides relevante Aspekte. Das ist genauso ein Fazit unseres Buches, dass wir sagen, wir müssen genau diesen Übergang regulieren. Wir müssen uns damit beschäftigen, wie weit diese Technologie eingreift, welche Folgen sie hat. Und wir müssen eine Überlegung, wo wir mit Regulieren anfangen, in eine politische Auseinandersetzung, in Diskurs einspeisen und als Gesellschaft uns darüber klar werden, wie wir das Ergebnis haben wollen.
Wo würden Sie anfangen beim Regulieren?
Der erste Schritt wäre, wir müssen uns klar werden, dass die Datensphäre eine Art von neuer öffentlicher Raum ist. Und so wie der klassische öffentliche Raum, den wir kennen, reguliert ist, beispielsweise mit einer Straßenverkehrsordnung, müssen wir uns überlegen, wie wir diesen neuen digitalen Raum regulieren wollen. Und am Ende stehen dann Überlegungen, zum Beispiel Straßenverkehrsordnung als Metapher für künstliche Intelligenz zum Beispiel.
Wenn wir das mal auf einen riesigen Teil unseres digitalisierten Essens anwenden, von dem die meisten Leute, glaube ich zumindest, noch gar nicht so richtig Bescheid wissen, dann ist das die digitalisierte Lebensmittelproduktion. Sehen Sie dort auch einen Kontrollverlust oder ist das vielleicht gerade so ein Bereich, wo man sagt, da könnten wir auch tatsächlich die Stellschrauben in Richtung, es wird alles ein bisschen besser, drehen?
In jedem Fall. Eine digital integrierte Lieferkette beinhaltet heute schon die Möglichkeit, dass der Lebensmitteleinzelhandel, zumindest bei den großen Supermarktketten, relativ gut prognostizieren kann, als Beispiel, wie viel Milch mit großer Wahrscheinlichkeit am nächsten Montag gekauft wird. Wenn ich dieses Wissen habe, kann ich das einsetzen, dass ich meine Produktion genau darauf einstelle und genauso viel produziere oder vielleicht ein bisschen weniger als das, was dann auch tatsächlich gekauft wird. Und auf die Art kann ich zum Beispiel Lebensmittelverschwendung reduzieren. Und wenn ich das mal noch fortführe, kann ich sagen, all das, was ich mit großer Wahrscheinlichkeit nicht verkaufen werde, brauche ich nicht produzieren, brauche ich nicht verarbeiten, brauche ich nicht transportieren, kühlen, verpacken, einräumen, ausräumen, uns am Ende dann wegzuwerfen. Das wäre aus unserer Sicht eine sehr starke, positive Option von der Digitalisierung, die wir erleben.
Wie kann man es schaffen, dass davon auch die Bäuerinnen und Bauern profitieren, die vielleicht nicht bei Großkonzernen angesiedelt sind? Weil dafür braucht es ja schon eine große Infrastruktur, um daran dann teilnehmen zu können.
Das ist ein weiterer Aspekt, den wir im Augenblick erleben, dass sich immer mehr Landwirte und Erzeuger über digitale Plattformen direkt an ihre Endverbrauchermärkte anschließen, die Zwischenhändler reduziert werden oder wegfallen und auf die Art ganz andere Margen für die Erzeuger entstehen. Wir sehen ja auch im Augenblick, dass die Margen für die Landwirte immer stärker sinken, was die sehr berechtigte Wut der Landwirte auslöst. Und es ist eine Möglichkeit, da wieder zu auskömmlichen Einkommen für die Landwirte zu kommen.
Ich habe vorhin gesagt, eine der wenigen Sachen, die man noch nicht im Netz machen kann, ist Essen. Definitiv nicht, habe ich gesagt. Glauben Sie, dass wir vielleicht in Zukunft das vielleicht dann doch revidieren müssen, dass man auch Essen aus dem 3D-Drucker bekommen kann?
Da gibt es ja auch schon Projekte, dass man Fleisch, was in der Nährlösung als Eiweißzellen gezüchtet wurde, dann über einen 3D-Drucker ausgeprintet wird sozusagen. Da gibt es schon die ersten Startups, da gibt es die ersten Pilotprojekte, da gibt es die ersten Versuche. Und ich könnte mir gut vorstellen, oder das ist das, was die Lebensmittelindustrie uns auch gesagt hat, dass wir in nicht allzu ferner Zukunft sehen werden, dass solche Produkte dann zertifiziert werden und auch in Handel kommen.
Nach der Recherche, Herr Deininger, schmeckt man anders?
Man schmeckt ein bisschen bewusster. Man kauft eigentlich nur noch ausschließlich biologisch-ökologische Produkte und man wird sich des Ganzen einfach auch ein bisschen stärker bewusst.
Olaf Deininger mit Food Code, das hat er zusammen mit einem anderen Autoren geschrieben, wie wir in der digitalen Welt die Kontrolle über unser Essen behalten. Vielen Dank für Ihre Zeit hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Danke auch. Tschüss.